und herzlich willkommen beim Podcast Elektrifiziert in die Zukunft mit Christina Janich von Phoenix Kontakt. Kaum ein Thema geht so viral wie künstliche Intelligenz, KI. Und kaum eins polarisiert so sehr. Und damit meine ich nicht die zwei Lager, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn wir mal tief in uns selbst reinhorchen, jeder schwankt doch irgendwie zwischen total cool, riesige Chance und unberechenbare Gefahr, das macht mir Angst. Mit künstlicher Intelligenz scheint plötzlich alles möglich, auch in der Industrie. Was kann KI in Unternehmen und was nicht? Wo und wie wird sie genutzt? Und was bedeutet sie für das Arbeiten der Menschen? Wie bleibt der Einsatz von KI moralisch und ethisch vertretbar? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Thomas Bischoff. Seine Stimme ist genauso wenig KI wie meine. Aber er ist Corporate AI Manager bei Phoenix Kontakt und damit der KI-Experte des Unternehmens. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Tina, danke, dass ich hier sein darf.
Gefühlt haben wir beide doch gestern noch gestaunt, als Handy und Internet aufkamen und dann noch beides in einem Gerät. Also wir beide haben das ja wirklich live und in Farbe alles miterlebt. Das waren ja so Quantensprünge. Wie schätzt du das ein? Das ist doch alles nichts gegen die aktuellen Entwicklungen von KI.
Ja, das mit dem Handy und dem Internet, genau, das ist ja eines meiner Lieblingsbeispiele immer. Tatsächlich, als das erste Handy rauskam, so ein 10-Netz-Telefon vielleicht noch, das vielleicht die Manager der großen DAX-Konzerne im Auto verbaut hatten. Und sonst braucht das garantiert niemand. Und heute hat jeder mindestens ein Handy. Ich habe hier, glaube ich, gerade zwei bei mir. Und dieses Internet, das braucht doch auch niemand. Das ist doch für alle Neuland. Und das werden wir doch nie irgendwo benutzen können. Und heute hat es auch jeder. Es hat also so gefühlt so 20, 25 Jahre gedauert, bis sich das alles durchgesetzt hat. Aber die KI, okay, wir beschäftigen uns jetzt natürlich auch schon seit 10, 15 Jahren hier bei Phoenix Kontakt mit KI. Aber der große Hype, der ist im Prinzip ja 2023 passiert, als ChatGPT auf den Markt kam. Und seitdem überrollt uns ja die Welle. Und diese 20, 25-jährige Spanne, die wir bei Handy und Internet hatten, die erleben wir gerade in wenigen Monaten und wir sehen auch, dass die Technik sich quasi jedes Quartal neu erfindet aktuell.
Ja, und bei diesem Tempo soll mal einer den Überblick behalten, ne? Deshalb treten wir jetzt ganz bewusst etwas auf die Bremse. Über welche KI sprechen wir in dieser Folge? Die Antwort darauf hat unsere Kollegin Pia Schlegel.
Über die aktuell so erfolgreichen generativen KI-Modelle. Sie generieren, also erzeugen, anhand von Anweisungen neue Daten. Das können Texte, Bilder, Audios oder Videos, aber auch 3D-Modelle und Simulationen sein. Eine der Grundlagen dafür ist maschinelles Lernen, insbesondere Deep Learning. Dabei entwickeln Lernalgorithmen anhand von Beispieldaten ein Modell. Das kann wiederum auf neue Beispieldaten derselben Art angewendet werden. Maschinelles Lernen hat entscheidend zu Fortschritten in der Sprach- und Text- und in der Bild- und Videoverarbeitung beigetragen. So wurde es erst möglich, generative KI zu entwickeln.
Und genau auf die generative KI und was damit möglich ist, legen wir in dieser Folge den Schwerpunkt hier im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Mein Gast ist Thomas Bischoff. Thomas, bevor wir ins Detail gehen, lass uns ein bisschen über dich sprechen. Du bist KI-Experte und irgendwie ja auch so ein KI-Enthusiast fürs gesamte Unternehmen Phoenix Kontakt. Wir haben über die Entwicklung gesprochen. Wie kommst denn du selber eigentlich damit? Also wie schaffst du es, auf dem aktuellen Stand zu bleiben bei dieser rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit?
Sagen wir mal so, ich bleibe auf meinem Stand. Bei mir ist natürlich alles ein bisschen intrinsisch motiviert. Ich bin halt Techie durch und durch schon immer. Ich kann mich erinnern, beim Abi gab es nur wenige Leute, die da schon programmierbare Taschenrechner hatten. Jetzt könnt ihr mal fragen, wer einen hatte und wer damals schon Assembler programmiert hat. Das hat sich bei mir so durchgezogen. Ich finde es halt einfach spannend, was man mit Technologie erreichen kann, was man mit Technologie machen kann und wie man Technologie auch beherrschbar machen kann. Und das ist für mich halt immer wieder eine Herausforderung. Und ich habe natürlich gewisse Quellen im Internet, die ich mir anschaue. Vor allen Dingen gehe ich gerne auf KI-Events, hoste ja auch ein paar selber davon und da kann ich natürlich viel neue Infos aufsaugen, möglichst viele andere Experten einladen oder zu Events von anderen Experten gehen und da aktuelle Themen diskutieren. Das finde ich spannend.
Du hast diese intrinsische Motivation ja gerade schon erwähnt, ne? Die ist also quasi dir in die Wiege gelegt?
Kann man so sagen, ist mir in die Wiege gelegt, genau. Also ich war schon immer Techie, jetzt müsste ich mich ja outen, wie alt ich bin. Ne? Also ich habe mal mit VC20 angefangen, falls das noch jemand was sagt.
Die meisten ich würde sagen, mir nicht.
Die meisten kennen den C64. Davor gab es tatsächlich mal einen VC20, der war damals noch unheimlich teuer, als er rauskam. Hatte irgendwie 3,8 Kilobyte Hauptspeicher, wenn ich mich richtig erinnere. Und man konnte da so ein paar Pixel-Grafiken drauf machen. Wohingegen heute mein iPhone, das hier gerade neben mir liegt, locker das x-fache an Rechenleistung hat. Naja, so hat sich das bei mir durchgezogen und immer wieder neue Technologien ausprobiert, bis heute, wo wir heute gerade sind.
Gibt es denn auch irgendwas, wo du analog unterwegs bist?
Analog bin ich auch noch unterwegs, ja. Tatsächlich gehe ich relativ regelmäßig ins Fitnessstudio oder im Sommer habe ich mal begonnen zu suppen, also mal auf dem Stand-Up-Paddel zu stehen. Also ich finde das sehr entspannend, wenn man da drauf steht, wenn man es dann mal geschafft hat und da übers Wasser gleitet, hat man mal kein Internet. Okay, Smartwatch hat man auch im Wasser dabei, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, dann steigen wir jetzt mal wieder sinnbildlich runter von unserem analogen SUP oder Stand-Up-Paddling-Board und tauchen ein in die Welt der künstlichen Intelligenz bei Phoenix Contact. Wie weit hat KI das Unternehmen schon durchdrungen?
Naja, KI hat im Prinzip in allen Bereichen irgendwie Einzug gehalten. Bei Phoenix Contact kommt jetzt darauf an, wo man genau hinguckt. Also sagen wir mal, mit der großen Corona-Welle, die wir vor ein paar Jahren hatten, sind wir alle ins Homeoffice gegangen, haben alle Office 365 mit Teams und so weiter genutzt und vielleicht dem einen oder anderen ist es schon mal aufgefallen, wenn man per Teams spricht und man hat Nebengeräusche im Hintergrund, das hört die gegenüber sprechende Person überhaupt nicht, weil da gibt es nämlich tatsächlich so auch KI-Algorithmen drin, die das rausfiltern. Also tatsächlich, da geht es schon mit los und in allen möglichen Office-Anwendungen ist heute KI drin. Aber genauso gut setzen wir KI in der Produktion ein oder halt auch in der Buchhaltung, sage ich jetzt mal.
Steckt KI denn eigentlich auch schon in Produkten von Phoenix Contact?
Ja, es gibt halt tatsächlich auch Produkte mit KI bei Phoenix Contact, zum Beispiel diese Data Collectors Box, wo wir Maschinen damit befähigen wollen, dass wir da Daten raussammeln können, die wir natürlich für KI brauchen. Und genauso gut gibt es da natürlich so ein KI-Beschleunigungsboard, was man zustecken kann, damit man halt auf dem Produkt beziehungsweise auf der Edge, wie es so schön heißt, auch per Python Machine Learning Algorithmen laufen lassen kann.
Du bist ja ganz gut vernetzt. Wo steht Phoenix Contact im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Frage haben wir uns tatsächlich vor ein paar Monaten auch gestellt und deswegen haben wir uns einen Benchmarking-Test oder ein Benchmarking unterzogen. Wir wurden halt eingeladen von der RWTH, von Complexity Management Academy, um uns an so einem Benchmarking beteiligen, wo weit über 100 Firmen sich dran beteiligt haben, wo wir Auskunft gegeben haben über KI im Product Engineering, aber auch KI allgemein, wie wir aufgestellt sind, wie wir es organisiert haben, welche Strategie wir dahinter haben, welche Richtlinien wir haben. Und das wurde halt mit, wie gesagt, weit über 100 Firmen ausgewertet und Phoenix ist tatsächlich unter die besten 5 gewotet worden, also einer von 5 Successful Practice Unternehmen. Da sind wir auch ganz zufrieden mit, zeigt, dass es auch richtig war für uns, erstmal eine KI-Sperre zu verhängen im letzten Jahr und uns ein bisschen zu organisieren und eine Richtlinie aufzubauen und Vorgaben zu machen und sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Da wollen wir natürlich nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich will noch mal zu einem Thema kommen. Du hast jetzt gerade die Unternehmen angesprochen und auch die, mit denen wir vernetzt sind und mit denen wir uns regelmäßig austauschen oder ja im Wesentlichen du dich regelmäßig austauscht. Das zeigt ja einfach, wie relevant das Thema KI auch für Unternehmen ist. Klar ist ja eben, dass es dafür Rahmenbedingungen braucht. Bevor wir aber da hier auf Phoenix Contact gucken, gucken wir mal ein bisschen größer, nämlich auf die Europäische Union. Da die Mitgliedstaaten haben ja ein Regelwerk geschaffen, den AI Act. Und wie die EU den Einsatz von KI darin regelt, dazu noch einmal Pia Schlegel.
Der EU-AI-Act definiert Regeln für alle, die KI-Systeme anbieten und anwenden. Er schreibt vor, KI-Anwendungen dürfen nicht missbraucht werden und der Schutz der Grundrechte muss gewährleistet sein. Außerdem gilt eine Transparenzpflicht. Künstlich erzeugte oder bearbeitete Inhalte wie Audios, Bilder oder Videos müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein. Der EU-AI-Act ordnet KI-Anwendungen 4 Risikokategorien zu. Je höher das Risiko bei der Anwendung von KI eingeschätzt wird, desto strenger sind auch die Vorgaben. Für Anwendungen der Kategorie 1, ohne oder mit geringem Risiko, gelten nur wenige Anforderungen. Für KI-Anwendungen der Kategorie 2 mit überschaubarem Risiko, wie etwa Spamfilter oder Chatbots, gelten Transparenz- und Informationspflichten. Hochriskante Systeme der Kategorie 3, zum Beispiel in den Bereichen kritische Infrastruktur, allgemeine und berufliche Bildung oder Strafverfolgung, müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen, um zugelassen zu werden. Verboten sind KI-Systeme der Kategorie 4 mit inakzeptablem Risiko. Hier sind zum Beispiel Anwendungen gemeint, die unser Verhalten gezielt beeinflussen und uns so manipulieren.
Die 4 Risikokategorien im EU-AI-Act. Thomas Bischoff ist mein Gast. Thomas, was bedeuten diese Kategorien für Unternehmen und speziell für Unternehmen wie Phoenix Contact?
Es gibt halt verschiedene Risikoklassen, die man da drin beachten muss. Und da muss man jetzt halt gucken, wo sieht man sich selbst, wo sieht man seine Produkte auch. Und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen.
Das klingt so ein bisschen, als wärst du semi-begeistert. Also stecken da vielleicht auch Dinge drin, wo du sagst, das ist schwer umzusetzen oder das macht uns sehr viel Arbeit in Zukunft?
Ja, Arbeit macht uns ja natürlich schon, aber man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen drehen und auch ein bisschen als Chance begreifen. Wenn wir mal auf unsere interne KI-Richtlinie gucken, die wir im Jahr 2023 gestaltet haben, zusammen mit den Betriebsparteien, also sprich mit Betriebsrat und Geschäftsführung, da sind etliche Punkte drin, die wir jetzt im EU-AI-Act wiederfinden. Zum Beispiel haben wir uns selber auf die Fahne geschrieben, dass wir jedes Jahr alle unsere Mitarbeitenden schulen, damit jeder halt auch ein solides Basiswissen über KI hat. Und eine der ersten Herausforderungen beim EU-AI-Act ist der sogenannte Artikel 4 AI-Literacy. Da geht es darum, dass die Unternehmen, die jetzt KI einsetzen, ihre Mitarbeitenden auf ihrem Niveau zu den KI-Funktionen, die sie im Einsatz haben, bis zum 2. Februar nächsten Jahres schulen müssen. Und wir haben zumindest Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, weit über 10.000 Mitarbeitende in 11 Sprachen in KI-Basiswissen geschult. Wir sind da quasi schon in Vorleistung gegangen. Kann man positiv sehen, dass es sowas gibt, weil wir haben es zumindest für uns als wichtig erachtet, damit wir alle trainieren. Oder ein zweiter positiver Nebeneffekt, es gibt halt da drin sowas wie ein Risikoregister, was man ja aufbauen sollte, welche KI nutzt man und welche Risikoklasse ist das. Für uns ist das ein Ansporn, generell mal aufzunehmen, welche KI haben wir wo überall im Einsatz, weil in unserer Größenordnung kann uns durchaus auch mal was durchgehen. Deswegen sind wir halt froh, dass wir jetzt damit begonnen haben, ein Register aufzubauen, wo wir überall KI im Einsatz haben und jetzt auch das Wissen darüber haben, weil damit kann man natürlich gleichzeitig Synergieeffekte heben.
Was ist denn für so ein Unternehmen eine konkrete Gefahr? Also ich habe immer dieses Beispiel im Kopf, ich sage es jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, man kippt in die KI alles Mögliche rein und die Welt ganz mitlesen, oder? Also KI lernt ja im Grunde genommen durch die Information, die sie bekommt.
Ja genau, das kann man ja vielleicht mal im Internet ein bisschen suchen. Es gibt ja verschiedene Unternehmen, die da schon negative Erfahrungen mitgemacht haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und irgendwas suche im Internet, kann ich eine Suchmaschine nutzen oder ich kann heute natürlich eine KI nutzen. Und wenn ich die KI frage, erklär mir mal das und das, dann sind die Angaben so semi, würde ich jetzt mal sagen. Also muss ich der KI ein paar Informationen mehr mitgeben. Ich gebe ihr vielleicht 2 DIN A4 Seiten an Infos mit, damit sie mir vielleicht im Endeffekt dann eine entsprechende Lösung für ein Problem vorschlägt. Wenn diese 2 DIN A4 Seiten aber vielleicht gerade Geschäftsgeheimnisse sind und ich möchte dadurch was auswerten, sollte ich diese Geschäftsgeheimnisse vielleicht nicht in eine KI eingeben, die vielleicht mittrainiert. Dann muss man sich vorher genau die AGBs mal anschauen. Ist dieses eine KI, die in Europa ist, die im sicheren Raum ist, oder ein US-Anbieter kann es auch sein, der aber vielleicht für europäisches Recht einhält und so weiter, damit wir nicht das Risiko eingehen, dass halt unser Intellectual Property irgendwie verloren geht, weil wir möchten natürlich nicht, dass jeder mitlesen kann, wo wir vielleicht dran arbeiten und was wir vielleicht nächstes Jahr auf Hannover vorstellen wollen.
Das ist ja schon auch so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn man so ja diese Gefahren sich vor Augen führt. Ist das auch der Grund, warum Phoenix Contact erstmal gesagt hat, nee, KI ist verboten? Also das war ja mal die Ausgangslage vor ja etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, ne?
Ja genau, tatsächlich haben wir es letztes Jahr verboten, dass wir KI generell freigeben und haben uns gleichzeitig auf die Fahne geschrieben, dass wir ein Projekt machen und innerhalb dieses Projektrahmens, innerhalb von 3 Monaten haben wir analysiert, unter welchen Bedingungen, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Schulungen, unter welcher Mitbestimmungspflicht wollen wir KI bei Phoenix Contact möglichst transparent und menschenzentriert einsetzen. An diesem Projekt war unter anderem auch der Konzernbetriebsrat beteiligt und wir haben es hinterher auch der Geschäftsführung vorgestellt. Und da gab es dann tatsächlich einen Rahmen, den wir am Ende erarbeitet haben. An diesem Projekt waren 75 Personen beteiligt. Und im Anschluss daran, nachdem wir von den Betriebsparteien das okay bekommen haben, dann haben wir wieder den Einsatz freigegeben. Heißt aber nicht, dass man alles nutzen kann, sondern wir haben es so freigegeben, dass man Use Cases einreichen kann und dann wird dafür eine Freigabe erteilt. Oder auch nicht. Vielleicht muss man nochmal nachjustieren, um zu gucken, wie kann ich entsprechende Use Cases nutzen und macht das Sinn, dass wir es nutzen dürfen.
Jetzt ist ja ein Jahr vergangen oder etwas mehr als ein Jahr schon. Was sind denn so die Erfahrungen? Also läuft das gut? Wird es regelmäßig genutzt?
Die Erfahrungen sind sehr positiv. Fangen wir mal an. Wir haben letztes Jahr die Schulung ausgerollt, Basisschulung von November bis Ende Januar diesen Jahres. Und gleichzeitig war die Schulung die Eingangsvoraussetzung, dass jeder Mitarbeitende bei uns MS Copilot nutzen kann. Okay, das haben wir dann mal ein bisschen laufen lassen. Und nachdem wir also 2-3 Monate das beobachtet haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mal den zweiten Schritt gehen, weil man kann prompten. Also ich kann der KI eine Frage stellen, was machst du? dann kriege ich halt irgendeine Antwort. Ich kann aber auch eine Frage konkret stellen, was machst du im Hinblick auf dieses Produkt und welche Sicherheitsrichtlinie muss ich da einhalten? Und stell dir vor, du bist Sicherheitsbeauftragter bei einem großen Unternehmen und gib mir mal eine qualifizierte Antwort, dann ist die Antwort natürlich besser. Nur das müssen wir unseren Kollegen und Kolleginnen natürlich beibringen, wie man entsprechend promptet. Deswegen haben wir uns im Frühjahr entschieden, zum Beispiel Prompting-Schulungen anzubieten für MSQ-Pilot. Ganz ehrlich, das mache ich nie wieder. Weil wir haben tatsächlich 3 Schulungseinheiten angeboten und die waren innerhalb von Minuten quasi ausgebucht, weil es sind Hands-on-Schulungen, wo jeder halt auch was tun muss dabei, wo er Prompten gezeigt kriegt, dauert 2,5 Stunden, macht unter anderem unser People in Culture diese Schulung. Und die waren so schnell ausgebucht, diese 3 Termine, dass wir mittlerweile bei über 50 Terminen sind und wir über 1000 Personen im richtigen Prompting geschult haben dieses Jahr. Sieht man schon, wie sehr der Bedarf da ist und wie sehr die Leute das auch nutzen wollen.
Da steckt ja schon so ein Stück weit drin, dass das ja auch ein Arbeitstool ist, was man nutzen kann. Was bedeutet denn der Einsatz von KI in einem Unternehmen für die Zukunft der Arbeitsplätze?
Wir haben am Anfang relativ viele Anrufe gekriegt. Thomas, wenn du so um die Ecke kommst, ist dann mein Arbeitsplatz nicht mehr sicher. Doch, natürlich ist er sicher, ist nur anders. Weil wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie gesagt, gehen wir mal auf das Handy zurück, was ich vorhin mal erwähnt habe. Jeder hat heute ein Handy, konnte man sich früher nicht vorstellen. Und heute müssen wir mit KI arbeiten. So als Beispiel, wir haben ja alle irgendwie ständig wiederkehrende Aufgaben, wo zumindest ich sagen muss, habe ich auch nicht immer Lust zu, jetzt immer jeden Tag das Gleiche stundenlang zu machen. Also überlege ich mir doch, kann ich vielleicht irgendeine Automatisierung nutzen, die mir hilft, dass ich diese Arbeit vielleicht abgeben kann und vielleicht mal das machen kann, wofür ich eigentlich bezahlt werde, nämlich um mich mal um Innovationen zu kümmern, weil ich bin schließlich bei Digital Innovation und muss mal neue Innovationen anschauen. Und genauso ist es im Vertrieb. Vielleicht kann mich die KI unterstützen, da machen wir ja gerade ein Proof of Concept mit weiteren KI-Funktionen. Vielleicht kann mich die KI unterstützen, mich in meiner Kundenkommunikation schneller zu machen, mir schneller Informationen zu liefern. Dann komme ich vielleicht einfach mal dazu, meine Kunden mehr zu betreuen.
Ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass es eben, ja, was du gerade beschrieben hast, das ist ja eine Arbeitserleichterung, das ist ja auch eine Chance für Unternehmen, eben Dinge zu beschleunigen, einfacher zu machen, sich auf wesentlichere Dinge zu konzentrieren, jetzt aus der Sicht von Mitarbeitenden. Aber es gibt ja immer noch diejenigen, die sagen, das ist eine Gefahr. Also aus meiner Perspektive als Redakteurin, vielleicht braucht man in wenigen Jahren mich als Schreibende gar nicht mehr. So, das sind ja so Sorgen, die man haben kann. Und wenn dir jetzt einer sagt, KI ist eine Gefahr, was sagst du dem?
Dann sage ich, verstehe ich. Aus seiner Sicht verstehe ich das. Aus meiner Sicht verstehe ich das auch. Das heißt aber für mich, wir müssen noch mehr kommunizieren. Wir müssen noch mehr aufklären. Natürlich kann eine KI eine Gefahr sein, wenn ich sie falsch einsetze. Aber auch ein Handy kann eine Gefahr sein, wenn ich es falsch einsetze und jemanden damit nerve. Und genauso gut ist es bei einer KI. Ich kann mit einer KI Gutes tun. KI wird heute zum Beispiel auch in der Medizin eingesetzt, um Krebszellen zu erforschen als Beispiel. Und das geht viel schneller. Wir haben mit KI-Algorithmen Eiweißketten auflösen können, wo man 30 Jahre dran gearbeitet hat. Aber genauso gut ist es natürlich eine Gefahr, wenn bestimmte KI-Algorithmen in die falschen Hände geraten würden. Da muss man sich natürlich auch zu absichern. Deswegen ist halt unser Ansatz, dass wir halt aufklären, was mit einer KI geht, was man mit einer KI machen kann. Aber wir klären auch gleichzeitig darüber auf, dass wir auch darauf achten müssen, dass wir zum Beispiel keinen Bias in einer KI haben. Also ein Bias ist ja so eine Verzerrung. Früher hat man ja immer gesagt, so eine KI, die bevorzugt Männer zum Beispiel. Und das darf halt nicht sein. Da muss man halt darauf achten, dass man halt Daten hat, die halt keinen Bias haben. Und wenn man halt feststellt, dass man Bias hat, muss man entweder auf diese Daten verzichten oder muss sich neu erstellen.
Da komme ich ja wieder zurück. Dieses Tempo der Entwicklung, dieses Aufstandbleiben, das ist ja eine fortwährende Aufgabe für jemanden wie dich oder eben deine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Umfeld arbeiten, oder?
Ja, das stimmt. Also wir müssen uns quasi täglich aufstand halten. Gerade die großen KI-Modellanbieter, die überschlagen sich ja gerade mal wieder in Neuerungen, die es da gibt. Aber da ist es auch ein Stück weit unsere Aufgabe, ein bisschen zu bremsen. Weil wenn du jetzt mit einer KI arbeiten willst, wie wir es ja letztes Jahr zum Beispiel gesehen haben, wir mussten erstmal beibringen, wie promptet man richtig. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das kann. Und wir müssen das, glaube ich, sehr sensibel weitergeben, das Einzelwissen und immer wieder gucken, was können wir jetzt jemandem an die Hand geben, damit er besser mitarbeiten kann, damit er Entlastung verspürt und damit er halt vielleicht auch Spaß daran hat.
Umso wichtiger sind ja so gewisse Regelwerke wie ein KI-Kodex, den es bei Phoenix Contact gibt, eine KI-Richtlinie, aber eben auch europäisch betrachtet jetzt als Beispiel dieser AI-Act. Aber wenn ich es mal zusammenfasse, für dich ist KI eindeutig eine Chance jetzt, insbesondere für die Industrie, oder? Oder für Unternehmen allgemein.
Ja, da muss ich ja einmal kurz korrigieren. Tatsächlich, ja, wir haben eine KI-Richtlinie. Es gibt den EU-AI, den KI-Kodex, da arbeiten wir gerade dran. Da könnt ihr euch nächstes Jahr drauf freuen. Da arbeiten wir tatsächlich mit einigen Abteilungen dran, wo wir nochmal ein bisschen auf ethische Gesichtspunkte und so weiter eingehen werden.
Darum geht es ja im Wesentlichen, dass man eben diese ethischen und ja vielleicht auch moralischen Dinge irgendwie damit einbindet, ne? Dass das nicht außen vor geht. Und am Ende sind ja Menschen, die damit arbeiten, die darf man ja auch nicht vergessen. Weil
genau, also wir haben ja überall unsere Corporate Principles in den einzelnen Räumen hängen, die jeder nachlesen kann, und Ähnliches wird es halt mit der KI-Ethik-Richtlinie gehen, beziehungsweise mit den KI-Principles.
Ich will noch mal ein Thema ansprechen, weil wir sind ja hier im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft, und beim Thema KI ist in den Medien ja im Moment sehr häufig zu lesen. KI ist eine hungrige Raupe, der Stromverbrauch. Kann man nicht von der Hand weisen, oder?
Kann man nicht von der Hand weisen, aber vielleicht muss man die Raupe auch mal für gute Dinge nutzen. Wenn man zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Strom bleiben, stellen wir uns mal vor, wir hätten ein hochmodernes Gebäude. In Pyrmont soll es eins geben, bei Phoenix Contact das Gebäude 4. Da haben wir auf jeden Quadratmeter einen Sensor, wo man alles Mögliche auswerten kann. Den Stromverbrauch, die Druckluft und so weiter. Da kann man aber auch gleichzeitig gucken, wie ist die Wetterlage, wie viele Personen befinden sich in welchem Raum und so weiter. Und vor allen Dingen, welche Produktionsaufträge laufen da gerade. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn man da mit KI arbeiten würde. Wir arbeiten an Ansätzen daran bereits, um zum Beispiel so ein smartes Gebäude noch smarter zu machen, um noch mehr Energie einzusparen und die Energie auch dann zu nutzen, wenn ich sie vielleicht gerade grün habe. Sprich, wenn ich gerade Windenergie habe, wenn ich gerade Solarenergie habe, dann kann die KI natürlich errechnen, was macht jetzt am meisten Sinn, damit ich jetzt vielleicht ja stromverbrauchsintensive Produktionsaufträge starte und jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen dunkler, weil die Wolken aufziehen. Jetzt mache ich gerade was anderes oder ich fahre mal gerade die Ladesäulen auf 80% runter oder die Beleuchtung im Raum auf 90%. Merkt fast keiner, wenn man das mal 10% runter reguliert, aber die KI kann uns da tatsächlich helfen, dass wir energieeffizienter sind. Also man muss auch da die KI wieder als Chance sehen, und wir reden nun alle über CO2-Footprint und so weiter. Und wenn wir das flächendeckend einsetzen würden, moderne Technologie, können wir natürlich viel mehr Effekte dadurch mit erreichen, als die KI eigentlich verbraucht.
Ja, und das führt ja direkt zum nachhaltigen Wirtschaften, einem der wichtigsten Ziele von Phoenix Contact. Und ganz nebenbei, wir sind da, wo Strom fließt, mit unseren Produkten und Lösungen. Wir haben aber auch das Glück, dass wir in unserem Unternehmen Menschen wie Thomas Bischoff haben, echte KI-Enthusiasten, die die rasanten Entwicklungen genau im Blick behalten, die sich für einen sicheren und ethisch vertretbaren Gebrauch von KI einsetzen, die Kolleginnen und Kollegen informieren, die sie schulen und mitnehmen und uns im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft irgendwie auch daran teilhaben lassen. Thomas, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in das Thema KI im Allgemeinen, aber eben auch im Speziellen bei Phoenix Contact. Ich nehme für mich persönlich mit, KI nicht nur auf mich zukommen zu lassen, sondern auch ja, das eigene Arbeitsumfeld mal zu durchdenken für den Einsatz von KI. Das macht doch Sinn, oder?
Ja, genau. Also wir müssen ja KI auch mitgestalten. Wenn wir KI nicht mitgestalten, dann wird sich unser Arbeitsplatz ändern, aber wir haben da keinen Einfluss darauf. Aber wir haben ja jetzt die einmalige Chance, da auch Einfluss zu nehmen. Wenn wir sehen, andere Technologien, wie ich eingangs ja gesagt habe, braucht es 20, 30, 40 Jahre, bis sie sich durchgesetzt haben. Und das ging alles so langsam und man hatte wenig Einfluss darauf und es ist halt immer mehr geworden. Aber bei KI jetzt, wir haben mal ganz schnelle Technologiesprünge, und wenn wir die halt alle mitgestalten würden, dann geht es uns auch besser damit, weil da brauche ich auch keine Angst davor haben, weil dann kann ich ja sagen, wir nutzen die KI so, wie wir sie auch haben möchten.